Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Aestheticated. Getreu unserem Motto One Lifestyle, One Spirit, One Brand wollen wir vom größten Natural Bodybuilding und Fitness Team in Deutschland euch unseren Athleisure Lifestyle etwas näher bringen. Wir alle sind Kraftsportler und Bodybuilder, die an ihrem individuellen, ästhetisch perfekten Körper arbeiten. Entgegen der allgemeinen Wahrnehmung, dass diejenigen, die in einem Fitnessstudio trainieren, nur verkappte, die Menschheit hassende Einzelgänger sind, fördern wir das Gemeinschaftsgefühl, indem wir uns gegenseitig zu neuen Höchstleistungen antreiben. Das erklärt auch unseren Namen. Aestheticated ist die Verbindung von Aesthetic, also dem Streben nach der perfekten Optik, und Dedicated, also der täglichen Hingabe, die wir aufbringen, um dieses Ziel zu erreichen. In unserem Podcast wollen wir euch aber nicht nur den Athleisure Lifestyle zeigen, sondern auch über das Training im Gym, die Ernährung als Bodybuilder und Wettkampfeindrücke unserer Athleten erzählen. Danke, dass ihr dem Team Aestheticated zuhört. Wir hoffen, dass ihr angenehm in der Bahn, im Auto, im Flieger sitzend euch unsere Folge reinzieht und dass es euch gut geht. Unser heutiges Thema ist das Coaching. Die Frage, ob man seine Trainings- und/oder Ernährungsplanung in die Hände von erfahrenen Personen legen soll oder ob und wann man das in Eigenregie alles verwalten kann. Wir werden neben unseren eigenen Erfahrungen im Umgang mit Coaching und selbsterstellten Trainings- und Ernährungszyklen auch diskutieren, welche Vor- und Nachteile dies bieten kann, worauf man achten sollte, wenn man einen Coach für seine Ziele engagieren möchte und welche grundlegenden Variablen für das selbstorganisierte Programming sinnvoll sein können. Hi Richard.
Hi Steve. Wir kommen heute zu unserem dritten Podcast in unserer Reihe und bevor wir starten, wollen wir uns nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die uns bisher treu geblieben sind, die jetzt neu dazukommen. Und wie euch wahrscheinlich schon aufgefallen ist, ist vor allem dadurch, dass wir das Ganze nicht in einer Stadt sind gemeinsam, sondern der Steve in Siegen sitzt und ich in Ingolstadt, ist das Ganze manchmal von der Qualität her nicht ganz so einfach. Wir versuchen das alles jetzt zu verbessern und arbeiten da natürlich dran. Und freuen uns natürlich auch auf euer Feedback, wenn euch was gefällt oder eben nicht gefällt.
Genau, da unser
und
Hinweis.
Heute soll es mal um das Thema.
Der Hinweis kann schreiben. Das ist auch das Problem bei Skype, ne, was ihr sicherlich hört. Also wir nehmen das hier immer mit Skype auf und da kommen wir uns auch schon mal ins Gehege. Bitte immer Feedback schreiben. Ne? Also jetzt nicht nur zur Qualität, auch wenn ihr sonstige Wünsche oder Anregungen habt. Wir freuen uns immer bei team.aestheticated auf Instagram. Da haben wir die einzelnen Bilder zu dem Podcast, da könnt ihr gerne auch drunter kommentieren und ansonsten findet ihr uns auch im Facebook oder auf anderen Adressen, unserem Blog im Internet ist alles in den Shownotes auch drin, also gerne fleißig kommentieren, auch für weitere Themen. Und Richard sagt jetzt, worum es heute geht.
Genau, worum geht's heute? Heute haben wir uns mal das Thema Coaching vorgenommen, nachdem wir am Anfang mal erklärt haben, wer wir so sind, was wir machen und dann auch erzählt haben, dass wir schon eigene Coaches haben und letzte Woche mal über die Zeit nach der Wettkampfvorbereitung geredet haben, soll es heute mal um das Thema Coaching gehen. Also wer braucht überhaupt einen Coach? Ist ein Coach was für mich? Was kann ich von einem Coach erwarten? Wo sind die Unterschiede? Online-Coaching, Offline-Coaching, wenn ich jemanden da habe? Und was sollte ich wissen, wenn ich ohne Coach arbeite? Und das Ganze werden wir am Ende auch nochmal für euch zusammenfassen. Und wir haben uns gedacht, wir beginnen einfach mal mit einem Erfahrungsbericht. Und da der Steve bei ihm, der die Erfahrungen noch frischer sind, darf er gerne anfangen.
Gerne. Also ich hole ein bisschen aus, das sei mir vergönnt. Und zwar liegt das daran, dass ich, nenne es mal selbstorganisiertes Desaster, eingestiegen bin im Bodybuilding-Bereich mit der besten Bro-Science, dem Standard-Trainingspartner, der einem dann gesagt hat, heute machen wir Brustmassaker, wir machen jetzt 7 verschiedene Übungen für die Brust aus allen Winkeln, damit die groß wird und anschwillt. Und Ernährung, Masse ist Macht, ist einfach alles super. Ende vom Lied war, dass ich eigentlich mittelmäßig bis gar nicht stark war und 97 Kilo gewogen habe. Und das davon, ich denke mal, ein Körperfettbereich von 35%, also ich bin einfach nur ein fetter Sack gewesen. Und an irgendeinem Punkt habe ich mir gedacht, das kann nicht sein. Also du siehst genug Leute um dich drumherum, die garantiert nicht stoffen und trotzdem besser aussehen als du. Wie schaffen die das? Hab mich dann mehr damit auseinandergesetzt, bin über Y3T, das ist das Trainingsprogramm von Neil Hill, der den Flex Lewis trainiert, der ja auch immer in der 212-Klasse der IFBB relativ erfolgreich ist. Hab da eine Zeit lang nachtrainiert und dann ging es auf einmal, ging es voran. Haben auch viele gesagt, ey, man sieht, du hast was gemacht. Dann habe ich mich mehr da reingesteigert, bin über Mike Matthews, andere Sachen immer mehr in diese Science-Richtung gegangen, wo man dann sehr viel liest. Da gibt es sehr viel wissenschaftliche Artikel, die immer wieder begründen, warum diese, jene Entscheidung besser ist und so weiter und so fort. Und einschneidend war dann 2016, wo ich auch mit dem Team Aestheticate mal in Berührung gekommen bin in Siegen, als erstmalig die DM in Siegen stattgefunden hat. Habe ich mich sehr lange mit dem GmbF-Athleten Malte Beckmann unterhalten. Und der hat mich dann auf die Muscle and Strength Pyramids von Eric Helms, Andrea Valdez und Andy Morgan, das sind die drei Autoren, geschubst und hat gesagt, das musst du unbedingt mal lesen. Die Bücher habe ich mir dann quasi am nächsten Tag direkt hier online gekauft. Ich bin da auch immer gut, ich kaufe mir ganz viel und lese dann ganz viel. Und habe gedacht, okay, das ist eine ganz andere Welt, hier ist alles super, super erklärt. Und habe dann aber auch wieder den, ich sag mal, weiß nicht, ob ein Fehler oder nicht Fehler ist, da werden wir nachher drüber diskutieren, den fertigen Trainingsplan für viermal die Woche Training am Ende dann umgesetzt für mich. Da ging es dann in der Offseason eigentlich ein bisschen besser voran, habe dann 2017, als ich in die Wettkampfvorbereitung wollte, mich nach einem Vorbereiter umgeguckt, weil ich gesagt habe, ich möchte es einmal direkt mit einem Vorbereiter machen, um dann zu sehen, wie es richtig geht im Endeffekt. Und habe dann nach einem Namen gesucht, wo ich wusste, oder nicht einen Namen, ich habe nach jemandem gesucht, der eine hohe Reputation in Deutschland hatte oder hat. Hat ja auch immer noch zu diesem Zeitpunkt. Und zwar bin ich dann bei Philipp Rauscher gelandet. Der hat dankenswerterweise mich aufgenommen. Er hatte noch Platz in seinem Team zur Wettkampfvorbereitung. Und dann habe ich mit dem eine 33 Wochen lange Wettkampfdiät und Vorbereitung hingelegt. Das war komplett über Online-Coaching, weil Philipp in Baden-Württemberg wohnt und ich halt hier in Nordrhein-Westfalen. Anders ging es dann nicht. Ja, die Wettkampfsaison lief ja erfolgreich und nach der Wettkampfsaison die Offseason, da hörte dann das Coaching auch auf. Da habe ich dann wieder versucht, das in Eigenregie zu machen und bin dann zunehmend wieder in das Problem gerutscht, was ich vorher hatte, dass ich unzufrieden war. Unzufrieden hiermit, damit, dann kamen andere Einflüsse, dann kommt immer dieses bekannte Fear of Missing Out, FOMO-Syndrom, dass ich direkt gedacht habe, oh, das musst du noch einbauen, das musst du einbauen, hier musst du noch gucken. Und das ist, glaube ich, so ein Problem, was ich immer habe. Ich habe ganz viele verschiedene Quellen und Eindrücke, die ich umsetzen will. Und komme dann nicht damit zu Rande und bin jetzt seit Februar 2018 dann bei Team 3D Muscle Journey. Das ist im Endeffekt das Team von Eric Helms, der auch die Muscle and Strength Pyramid geschrieben hat und bin jetzt im Online-Coaching für meine einjährige Offseason bei Alberto Nunez gelandet. So, das war ein fünfminütiger Schnellabriss. Okay.
Eric Helms tut auch Matt August coachen, oder?
Der hat Matt August damals, wenn ich richtig der hat ihn damals gecoacht, glaube ich, und also Matt August war, glaube ich, vorher schon bekannter und ist dann aber auf Eric Helms gestoßen und Helms hat den, glaube ich, dann ziemlich groß gemacht, in Anführungszeichen.
Breit.
Genau.
Ja. Bei mir sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Bei mir sieht das Ganze so aus, ich habe ja mit 16 angefangen zu trainieren. Erstmal nur aus Spaß und am Anfang habe ich dann, okay, was nimmst du für Pläne, habe mir das dann von einem Kumpel machen lassen, so ein bisschen, was du halt immer für Übungen machen und gut, da war am Anfang auch viel Bro-Science dabei, aber dadurch, dass er und ich uns beide relativ viel über das Internet Informationen geholt haben, was frei zugänglich war, denke ich, habe ich das dann doch relativ schnell, relativ gut strukturiert bekommen, habe dann auch mit Freunden zusammengearbeitet oder mit Freunden mich gegenseitig ausgetauscht. Wir haben unseren Trainingsplan immer wieder angepasst und deshalb bin ich eigentlich immer dabei geblieben, mich selber sozusagen zu coachen. So war das dann auch beim Wettkampf. Ich hatte erst überlegt, ob ich mir einen Coach nehme. Allerdings war es dann bei mir am Ende die Entscheidung, okay, das Geld und alles spastet hier und du willst es selber gemacht haben. Und da ich dann in meinem Freundeskreis niemanden hatte, der jetzt nicht gerade an einem Wettkampf war oder selber schon aktiv da an einem Wettkampf teilgenommen hatte. Zu dem Zeitpunkt hatten wir im Team noch nicht so viele Leute, die aktiv Wettkampfathleten waren. Habe ich dann gedacht, okay, du machst das selber, du vertraust dir selber, weil wenn ich sage, ich will einen Coach haben für die Zukunft, habe ich mir auch immer gesagt, ich will jemanden, dessen Ansichten mit meinen Ansichten übereinstimmen. Und ich bin zum Beispiel gar niemand, der davon überzeugt ist, dass man immer mit viel Gewicht trainieren muss oder ähnliches, sondern ich achte sehr viel auf Ausführungen, auf bestimmte Ernährungsformen. Und daraufhin habe ich dann natürlich wieder von den anderen aus dem Team auch und mir selber viel angelesen, Tipps bekommen von anderen und habe das dann bis zum Ende quasi selber durchgezogen, ein- und zweimal mir Tipps geholt und muss sagen, dass ich an sich sehr zufrieden war mit dem, was ich erreicht habe. Wenn ich mir so im Nachhinein die Bilder anschaue, dann habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich zum Ende hin dann nochmal verloren habe, wo vielleicht in den letzten Wochen dann ein Coach das vielleicht nochmal besser gemacht hätte, auch mit der Peak Week, die ich ja quasi nicht hatte. Einfach, weil du dann nicht mehr so objektiv da drauf schauen kannst selber, du bist in deiner Wettkampfdiät gefangen und du machst wahrscheinlich auch eher mal etwas Impulsives. Da hatte ich dann ganz gut, dass ein, zwei Kumpels, die dann auch mit am Wettkampf mit da waren, mir dann gesagt haben, bleib jetzt ruhig, zieh dein Ding so durch, wie du es geplant hast. Und wo ich auf jeden Fall noch Hilfe brauchte, war Posing-Training und das hat der Walter bei uns aus dem Fitnessstudio hat das übernommen, der früher selber Bodybuilder war und hat mir dann geholfen, einmal, wie lerne ich die Grundposen, wie muss ich die richtig stellen und dann aber auch gezeigt, bei der Kür geholfen, wie wähle ich das richtige Lied aus, wie mache ich die Übergänge alles. Die konnte ich ja leider nicht zeigen, ist aber online, könnt ihr auch im Blog finden. Und genau, und Post-Season haben wir ja letzte Woche schon geredet, da war das dann bei mir eher erstmal das große Fressen und die Pause, die ich brauchte. Von daher habe ich da auch nie wirklich mit dem Gedanken gespielt, einen Coach zu haben. Und jetzt habe ich auch wieder keinen Coach und mache das erstmal wieder selber. Und falls ich nochmal einen Wettkampf mache in nächster Zeit, dann würde ich mir, denke ich, vielleicht diesmal sogar einen Coach holen. Aber dann wahrscheinlich einen Freund oder Bekannten aus dem Team erstmal, dem ich vertraue und mit dem ich gern zusammenarbeite, weil das für mich persönlich eine sehr große Vertrauensbasis ist, wenn du jemanden quasi dein halbes Jahr Leben anvertraust.
Wenn du das so sagst, würdest du, angenommen, du würdest jemanden aus dem Team wählen oder auch jemanden aus deinem bekannten Freundeskreis, muss es für dich eine Art Personal Coaching sein, dass der Coach also physisch real da ist, du kannst den treffen, kannst mit dem Kaffee trinken gehen oder mit dem zusammen trainieren oder er macht sogar das Posing-Training mit dir zusammen oder würdest du sagen, ein Online-Coach reicht dir?
Ich würde sagen, dass es mir auch wahrscheinlich ein Online-Coach reicht, weil gerade die Leute aus dem Team, die ich jetzt gut kenne, da ist das was anderes. Da kann man sich auch mal, wenn man sich mal ab und zu nur selten sieht, dann wäre das für mich kein Problem. Ansonsten, wenn ich sonst einen Online-Coach hätte, kommt natürlich darauf an, was er für eine Reputation hat, wie viel das kostet. Aber ich würde ihn auf jeden Fall gern mal davor länger kennenlernen. Ob das nun über ein langes Skype-Gespräch ist oder ähnliches, das wäre mir erstmal dann egal. Und das würde ich dann im Einzelfall abwiegen, aber am liebsten wäre mir natürlich, wenn jemand persönlich vor Ort wäre, mit dem er dann auch was probieren kann. Wobei ich sagen muss, dass für mich, Posing zum Beispiel, was man ja dann vor Ort übt, quasi das Einzige wäre, wo ich sage, das kann wirklich auch jemand anders machen. Das muss nicht mein Wettkampfvorbereiter machen, mit dem ich das übe, sondern das ist ja ein bisschen abgekapselt. Das eine ist ja, wie ich mich auf der Bühne verhalte. Aber ich bin zum Beispiel der Meinung, dass der Weg zur Bühne, Coaching und oder Ernährung und Training da Hand in Hand gehen sollten, das eine Person machen soll.
Ja, genau. Stimme ich dir zu.
Du hast ja Online-Coach?
Ja, ich hatte auch einen Online-Coach, also Philipp Rauscher hat das Coaching gemacht, aber ich hatte fürs Posing auch einen separaten Coach, den ich allerdings über Philipp den Kontakt hergestellt habe. Und zwar war das aus Köln quasi eine lebende Legende im Natural Bodybuilding, Armin Memic. Und der hat mit mir, dem habe ich mich dann irgendwie einmal im Monat oder fast zweimal im Monat dann getroffen, bin ich immer nach Köln gefahren und habe dann da Posing-Training mit dem gemacht, wo so eine Einheit locker mal über eine Stunde gedauert hat. War anderthalb auch, es war anstrengend. Aber das war nötig. Also ich glaube zum Beispiel Posing könnte ich mir nicht vorstellen, eben mit einem Online-Coach hier bei Skype zu machen, mich in meinen Schlüpper vor die Webcam zu stellen und nee. Jetzt machen wir Doppel-Bizeps. Oh, genau. Ich glaube, ich sehe da ein bisschen.
Naja, das ist sehr schwierig. Und ich sag mal, Online-Coach sollte wahrscheinlich auch für die Leute sein, die sich schon besser auskennen. Also ich denke mal, Online-Coach kann teilweise günstiger sein und teilweise auch einfacher, gerade wenn ich, kommt natürlich darauf an, wo ich wohne, wen ich in meiner Gegend habe. Wenn ich in meiner Gegend keinen geeigneten Coach habe, habe ich nur die Möglichkeit, auf einen Online-Coach auszuweichen und vielleicht ein, zwei Mal vorbeizufahren. Aber im Prinzip habe ich ja drei Möglichkeiten, wenn ich jetzt Coaching will. Das ist einmal dieses normale persönliche Coaching, wo jemand vorbeigeht. Dann habe ich dieses Online-Coaching, wie du das gemacht hast. Und dann gibt es noch die Trainingsprogramme, wo ich mir ein fertiges Programm online kaufe. Wobei man immer sagen muss, dass die natürlich für eine Wettkampfvorbereitung eher weniger geeignet sind. Aber ich denke, dass die, wenn das ein gutes Programm ist, was viel erklärt, wie ich etwas mache oder ähnliches, dass das auf jeden Fall eine gute Grundlage setzen kann, dass man sehr komprimiert da an Informationen kommt und das vielleicht für Anfänger da ganz gut sein kann. Allerdings würde ich da immer empfehlen, dass ich noch jemanden habe, der dahinter kontrolliert auch, wie ich die Übungen ausführe und dass ich halt auch wirklich das mache, was ich in den Videos sehe und nicht nur, dass ich halt mir die Videos angucke und dann was anderes im Studio mache. Ne?
Also ich glaube, die größte Hürde heutzutage ist, dass es so ein Überangebot an Informationen gibt. Also wenn du sagst, Online-Coach und fertige Programme kann gut sein, ist natürlich das Problem, wenn ich auf Instagram gehe und sehe, JimLover69, 15 Jahre alt, hat ein Vierteljahr Bizeps-Curls gemacht und verkauft dir sein Armblaster 3000-Programm. Kann natürlich auch völlig in die Hose gehen und das Problem ist, wenn du selber auch total unerfahren bist, dann kann häufig sein, dass die erste Entscheidungskomponente ist Geld. Oh, ich kriege ein Online-Programm für 10 Euro von einem super Online-Coach. Der hat zwar so komische, blau verfärbte Syntholarme, ist aber egal, der wird garantiert super sein. Ja, das ist halt, also ich, da glänzt der Lehrer durch. Ich glaube, es ist immer vorteilhaft, wenn man weiß, was so die Grundlagen sind und dann die Entscheidung fällt und nicht einfach die ersten 10 Leute anschreibt und sagt, ey cool, ich brauche ein Programm, kannst du mir eins geben? Und guckt, wer als erstes antwortet und da verscherbelt man seine Kohle. Dann könnte man nämlich sehr schnell reich werden oder sehr schnell arm.
Genau, da hast du auf jeden Fall recht. Im Prinzip ein gut ausgearbeitetes Coaching-Programm sind wir uns eigentlich kann als Grundlage dienen, aber du hast natürlich recht, klar, am Anfang, wenn ich nichts weiß, dann habe ich da oft Probleme, ein geeignetes Programm zu finden und dann geht auch viel nach Vertrauen. Ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, wenn ihr Coaching macht, dann spart nicht an 5 Euro und denkt jetzt nur, weil das 15 Euro kostet, dass es gut ist und dass euch was das bringt, dann, ich denke, da kommt ihr besser, wenn ihr euch davon ein gutes Buch kauft. Und die Entscheidung Online versus Personal Coach hat natürlich was mit persönlichen Präferenzen zu tun, wie weit man ist, wie sehr man sich auch die Übungsausführung zutraut, weil das kann ein Online-Coach natürlich auch nicht beurteilen, wie ein persönlicher Coach, der mit dir im Studio ist. Oder immer schlechter, maximal über Videos. Und natürlich solltet ihr auch schauen, was bei euch verfügbar ist in der Nähe, ne?
Ja, richtig. Also man kann natürlich nicht immer das, wie gerade im Bodybuilding oder in dem Fitnessbranche ist das Aussehen immer so ein ausschlaggebender Faktor. Da sollte man sich nicht nur drauf verlassen. Es gibt Coaches, die sehen aus, als hätten sie noch nie schwer oder überhaupt irgendwie trainiert und trotzdem haben die super viel Ahnung von Ausführungen und sind spitze. Und es gibt hier den breitesten Kerl im Gym, den fragt man, wie man was ausführen soll und dann kommt da nur eine Katastrophe bei rum. Ich denke, wichtig ist, wenn man die Entscheidung fällt, das wäre vielleicht an alle junge Athleten, die den Podcast zuhören sollten, alle Versprechungen, die irgendwie übertrieben schnell und etwas suggerieren, was unglaublich erscheint, ist höchstwahrscheinlich Quatsch. Also wenn einer verspricht, dass du in 30 Tagen die größten Muskeln aufbaust oder in 30 Tagen zum Sixpack am Strand kommst und so weiter, dann ist da wahrscheinlich ein Haken dran. Natural Bodybuilding dauert einfach lange. Und da würde ich also diesen Hinweis auf jeden Fall gerne noch geben wollen. Aber ansonsten stimme ich all dem, was du gesagt hast, gehe ich mit konform.
Genau, also am besten jemanden suchen, dem ihr vertrauen könnt und dann persönlich entscheiden, was ist für einen besser, online oder personal. Aber wenn ich jetzt einen Coach finde, was erwarte ich überhaupt von einem Coach? Was sind deine Erwartungen an einen guten Coach? Du hast ja selber einen rausgesucht. Was muss der für dich können und wofür ist der da?
Aus meiner Warte als Wettkampf-Bodybuilder, retrospektiv, was habe ich damals erwartet? Dass ich regelmäßiges Feedback bekomme und eine Kommunikation auf einer regelmäßigen Basis, weil gerade als Anfänger und zum Zeitpunkt 2016, egal wie viele Trainingsjahre ich hatte, das war eine komplett neue Situation, da ist man ist immer unsicher. Das fängt ja schon an, wenn du sagst, machst eine flexible Diät, kannst essen, wie du willst, Hauptsache du wiegst die Makros, kann ich jetzt Reis oder Nudeln essen? Da kommen so Schwachsinnsfragen, das ist aber ganz normal, dass die kommen und dann müsste halt ein Coach auch drauf reagieren. Wenn ich einem Coach schreibe und nach 3 Tagen kommt dann Daumen hoch für irgendwas, dann ist das mit der Kommunikation natürlich problematisch, aber man muss auch die Verhältnismäßigkeit wahren. Ich kann nicht wegen jedem Blödsinn alle 5 Minuten jemanden anschreiben. Das, glaube ich, liegt auf der Hand. Aber das Wesentliche auch bei einem Online-Coach wäre mir wirklich die Kommunikation. Also das Feedback sollte möglichst schnell gehen und nicht, dass ich nicht tagelang darauf warte. Was erwarte ich? Ich erwarte eigentlich entweder eine Ernährungsgestaltung, je nachdem wie die Präferenz ist. Es gibt ja Leute, die brauchen einen Plan und essen dann stumpfes Trumpf. Huhn, Brokkoli, Reis for the win, 3 Monate lang durch. Es gibt andere, die brauchen in irgendeiner Form ein Feedback, dass der Coach sagt, ey, du isst jeden zweiten Tag gefühlte 3 Esslöffel Salz, schraub das mal ein bisschen runter, das ist nicht so gesund. Auch da möchte ich eigentlich, dass ein Online-Coach in irgendeiner Form Einblick hat. Ich meine, bei MyFitnessPal kann man als Freunde alle adden, die können sich das Tagebuch dann anschauen. Da gibt's ja Möglichkeiten. Und schlussendlich muss man vielleicht auch noch zum Preis ganz kurz sagen, ich denke, der Preis muss angemessen sein. Ich möchte nicht über Preise sprechen, das tut man nicht. Grundsätzlich nicht, dass man irgendwas preisgibt. Aber wenn da jetzt irgendjemand ankommt und sagt mir, ja, im Monat will ich sag mal, 600 Euro haben für ein Online-Coaching, also bitte, das ist völlig übertrieben. Also das ist 3-mal so hoch, wie es mir eigentlich, was für mich der Maximalwert wäre. Ich kann ja zumindest sagen, bei Team 3D Muscle Journey, die haben die fixen Preise. Da ist eine initiale Skype-Konsultation, da spricht man über eine Stunde mit dem Coach, der dann irgendwo in Amerika sitzt, der dann einen kompletten Trainingsplan für einen Mesozyklus von 3 Monaten macht und alles Mögliche sagt und man kann auch noch 1000 Rückfragen stellen, kostet $190. Das sind irgendwie 160 Euro oder sowas. Und das ist eine Größe, auf die man sich schon einlassen sollte.
Also man sollte natürlich auch schauen, klar, überzogene Preise nicht, aber ein Coach kostet natürlich immer was.
Genau.
Und gerade wenn es ein guter Coach ist, der muss natürlich, der hat nicht nur die Zeit, wo er mit euch vor Skype sitzt, sondern der sollte natürlich, also was meine Erwartungen sind, wenn er euch auf einen Wettkampf vorbereitet oder auch sonst, er sollte alles auf euch persönlich abstimmen und das geht schon mal mit einem Online-Trainingsprogramm oder mit fertigen Trainingsprogrammen überhaupt nicht. Das heißt, ich mache einen persönlichen Trainingsplan, ich schaue, welche Übungen funktionieren bei meinem Klienten gut, welche Schwachstellen hat er, woran muss ich arbeiten und vielleicht auch, welche Übungen funktionieren nicht. Also wenn ich sage, ich kann Fleiß machen, wie ich will, ich spüre die nicht, dann ist es ein Schwachsinn, die Fleiß in meinen Trainingsplan reinzunehmen. Genauso mit anderen Übungen. Oder wenn ich sage, ich habe bei Sumo-Deadlifts immer Knieschmerzen, dann sollte ich vielleicht entweder was an meiner Form tun oder die Deadlifts rausnehmen. Und was ich auch, was du gesagt hast, Ernährungscoaching, also ich habe gerade hier aus Ingolstadt eine Bekannte gehabt, die mich dann mal gefragt hat wegen Ernährung und sie hat aus ihrem Fitnessstudio einen kleinen Plan mitbekommen gehabt und da hat ihr halt gemeint, sie soll viel Frischkäse essen und Whey-Protein trinken. Ist ja an sich erstmal okay. Sage ich jetzt, wie kann man seine, ging es darum, wie viel Protein du nehmen musst und alles. Da habe ich dann mit ihr drüber geredet und sie meinte halt, er hat ihr gesagt, Frischkäse und sowas. Frischkäse an sich ist ja nicht schlimm, aber wenn sie ihm halt erzählt, dass sie eine Milchpulver-Unverträglichkeit oder sie war auf jeden Fall dagegen allergisch, hat davon halt entsprechend Magenprobleme bekommen, wo ich mir halt sagen muss, also wenn ich schon sowas von einem Coach höre, wenn der nicht darauf eingeht, auf deine Unverträglichkeiten, dann kannst du ihn direkt abschießen, weil das ist totaler Schwachsinn und das bringt dir auch nichts in dem anderen, das ist nur reine Geldverschwendung.
Ja, also wenn der Coach dann reagiert mit...
Ich finde halt immer, dass ein
furchtbar, also das finde ich...
Macht er halt doch.
Ja.
Sowas ist traurig, ja, aber sowas gibt's. Also über sowas müssen wir auch reden, ne? Weil das halt die bittere Wahrheit ist. Das ist nicht nur bei Online-Coaching-Programmen, sondern auch in vielen Studios, wo dann irgendjemand Coach ist, der noch nie eine Handelscheibe selber angefasst hat oder vielleicht nur in der Zeit, in der er dort im Studio war. Das gibt es ganz oft, gerade in so günstig Fitnessstudios, weil die sich einfach auch nicht leisten können, da hochqualifiziertes Personal einzustellen. Damit sollte man immer rechnen und damit, das sollte man erstmal erwarten. Wenn es dann besser ist, das ist natürlich, ich will da auch niemanden vorverurteilen, aber das ist natürlich das, womit ich am Anfang rechnen muss. Und ich finde, wie gesagt, ein Coach sollte immer auf dich persönlich eingehen. Und ich finde, er sollte auch nur dir sagen, warum du etwas machst und nicht nur, was du machen sollst. Also er erklärt dir, warum du das machst, dass du am Ende verstehst, warum du etwas tust, beziehungsweise wenn du nachfragst, kann er es dir erklären. Wenn der jetzt zum Beispiel sagt, okay, du isst jetzt nur noch Reis statt Nudeln und dann fragst du, okay, warum kann ich keine Nudeln essen und er kann es dir nicht erklären, dann solltest du vielleicht mal überlegen, ob dieser Coach, der dir Sachen sagt, die er selber nicht weiß, warum, der richtige
Coach. Ja, oder wenn ein Coach dahingehend argumentiert, dass er sagt, wenn ich Reis esse, blähe ich auf, also lass lieber mal Reis weg. Also zwei Menschen sind nie gleich. Also wenn man nicht gerade eineiige Zwillinge ist und selbst da wird es problematisch. Da sollte man auch vorsichtig sein. Das genau dasselbe Milchprodukt ist ja so ein oft gescholtenes Präparat, Produkt, wie auch immer, da heißt es keine Milchprodukte oder Milchprodukte. Es gibt Leute, die sind laktoseintolerant, wenn der Coach dann sagt, when your butt becomes a fountain and you're sitting on a mountain, diarrhea. Ja. Ne? Und außer blöden Spruch nichts auf der Kette hat, dann, ja. Also, keine Ahnung, dann würde ich den Coach direkt wechseln, würde ich meine Kohle zurückverlangen. Also, der, wie du schon gesagt hast, der sollte alles begründen können. Der sollte da auch einen rationalen Zugang zu haben. Das Schlimmste ist, wenn ein Coach einfach sagt, du musst härter trainieren, du musst mehr machen. Das geht schon gar nicht. Also, jeder von uns hier im Team könnte einen Trainingsplan erstellen, der den dicksten Navy Seal aus den Socken haut und für 5 Tage ins Krankenhaus befördert. Kaputt machen kann man jeden, aber jeder gute Coach will dich nicht kaputt machen, der will dich weiterbringen.
Genau. Was denkst du, wenn du jetzt einen Coach hast, wann braucht man den? Nur zum Wettkampf? Oder du hast ja gesagt, du lässt dich das ganze Jahr über coachen mittlerweile.
Genau, also ich bin da.
Was denkst du, für wen ist was sinnvoll? Oder?
Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich immer ein bisschen typenabhängig. Ich glaube, wo so ein gemeinsame Ebene ist, auf der wir diskutieren, ist, dass wir sagen, in der Wettkampfvorbereitung macht ein Coach schon Sinn, außer man ist ein sehr erfahrener Athlet. Aber es gibt sehr erfahrene Athleten, die sagen selbst noch nein, in der finalen Phase einer Wettkampfvorbereitung hole ich mir definitiv einen Coach. Das geht um dich, um deinen Tag X und um deine Figur und irgendwann wirst du betriebsblind und vor allen Dingen überkritisch. Dann kommt die Phase, wo man dann meint, man muss viel mehr Cardio machen, weil man wäre ja noch nicht schlank genug und. Und da braucht man einen Coach. Definitiv. Und dann hier die ominöse Peak Week, das wäre eigentlich ein Podcast-Thema an sich. Also Leute erwarten ja immer von der Peak Week, dass da Einhörner vorbeigeflogen kommen und mit Regenbögen und Sternenstaub schießen, damit man danach viel, viel besser aussieht. Da kann man halt auch richtig viel kaputt machen an der Form.
Verständlich, verstehe ich auch. Kann ich voll zustimmen. Diese gerade Peak Week oder auch zwischendrin diese Phasen, da ist natürlich ein Coach einfach super, wobei ich sagen muss, das muss natürlich wieder jeder für sich selber entscheiden, wie er es machen will. Wenn du dann aber dir einen Coach holst in der Wettkampfvorbereitung, wo du am Anfang sagst, du vertraust dem, dann vertrau dem die ganze Zeit.
Ja, definitiv.
Lass dir dann nicht von anderen reinreden, die dann wieder sagen, mein Coach macht das aber so und der lädt anders und der... bei dem darf man keine Carbs nach 18 Uhr essen, weil da wird man dick und du solltest das auch nicht machen und keine Ahnung. Schaut auf euch selber, jeder hat auch eine andere Fettverteilung. Bei dem einen kommt das Sixpack ganz am Anfang, bei dem anderen ganz am Ende und euer Coach wird auf euch eingehen, wird es für euch machen und dann vertraut ihm auch. Wie gesagt, ich könnte es mir für den nächsten Wettkampf mal vorstellen, aber ich denke... in der Off-Season, dass ich eher seltener einen Coach brauche. Klar, du hast vor uns angesprochen, das Thema Informationsflut. Es ist natürlich was, man muss sich auf ein was festlegen, wenn man ein Trainingsprogramm macht. Ich denke, dass darüber könnte man auch noch mal reden, wie gestalte ich ein Trainingsprogramm oder ähnliches. Wieder ein Plan für ein, oder eine Idee für einen Podcast. Aber im Prinzip geht es erstmal darum, dass ich als, wenn ich mit einem Coach zusammenarbeite oder halt selber was mache, dass ich mir dann vertraue, dass ich das auch durchziehe und dass ich meinen Plan so mache, wie ich ihn mir am Anfang gemacht habe. Klar, manchmal muss ich den anpassen, aber im Endeffekt muss ich dann auch mich daran halten, darf nicht so viele Kurzschlussreaktionen haben.
An dieser Stelle bietet es sich ja quasi an, auf unseren Webauftritt zu verweisen. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das über unsere Instagram-Seite team.aestheticated schaffen. Wir sind auch auf Facebook vertreten. Definitiv besuchen solltet ihr aber unsere Webseite www.b2ad.de, wo wir euch immer neuen Content als Blog anbieten. Kostenfrei, versteht sich. Team Aestheticated ist nicht nur Athleisure Lifestyle, sondern auch Athleisure Wear. Wir bieten qualitativ hochwertige Gymbekleidung an, die aus dem Einheitsbrei herausstechen soll. Wenn du Teil von Aestheticated sein willst, besuch unseren Shop auf www.aestheticated.com. Die Links werden wir aber noch in den Shownotes aufnehmen, so dass du dort schnell zu unserer Webseite kommen kannst. Ja, stimme ich dir völlig zu. Ich denke, wenn man einen Coach hat, man bleibt bei dem Coach und man sollte dem dann auch vertrauen. Wenn man selbst merkt, ich vertraue dem die ganze Zeit nicht, weil alles, was der macht, funktioniert nicht, haben wir schon drüber gesprochen. Immer reden, nur wer spricht, dem wird geholfen. Und nachfragen, wenn man das Gefühl hat, der kann mir nichts erklären, dann sollte man vielleicht überlegen, frühzeitig überlegen, ob man es beendet und nicht dann noch weiter schleifen und ziehen. Aber wenn man dann mal da ist, dann macht man auch das, was der Coach sagt, wenn man sich wohlfühlt. Ich glaube, das ist auch ein No-Brainer. Also ich gehe ja nicht irgendwo hin und sage dann bei jeder Entscheidung, nö, ich mache das anders, nö, ich nehme eine andere Übung, nö, ich mache da was anders. Dann brauche ich auch keinen Coach.
Aber es gibt genug Leute, die das machen und die sich dann halt da reinreden lassen. Und gerade, ich denke, in so einer Wettkampfdiät ist man dafür anfällig und sollte sich immer darüber im Klaren sein. Wenn ich einen Coach habe, dann gebe ich ja sozusagen meinen Wettkampf oder das Steuer aus der Hand. Und das muss ich dann auch da lassen, weil wenn ich immer wieder reinfusche, das ist wie beim Fahrlehrer oder beim Fahren, wenn jemand anders da unten ins Steuer greift, dann wird's scheiße. Und dann wirst du auch nicht durchs Ziel kommen oder das Ziel erreichen, was du willst. Ich denke, dass vielleicht ein Coach in der Offseason neben dem Thema Informationsflut auch noch den Vorteil hat, dass er dich natürlich schon lange kennt vor dem Wettkampf. Also ansonsten, wenn ich jetzt mit einem Coach, klar, ich habe am Anfang immer erstmal eine Einführungs-Skype-Session, aber wenn ich jetzt schon anderthalb Jahre oder so mit dem zusammenarbeite, im besten Fall auch persönlich, dann weiß der natürlich, wie mein Körper funktioniert, auf welche Nahrungsmittel oder ähnliches ich gut reagiere und kann mich natürlich dann noch besser auf meinen Wettkampf einstellen. Ne? Das ist natürlich auch was man immer bedenken sollte und was dann ab einem bestimmten Level bestimmt auch Sinn macht. Und er kann mich natürlich auch post-season, er weiß dann auch, was meine Pläne für die Zukunft sind und kann mich da super vorbereiten. Und gerade das Thema, was wir ja beim letzten Podcast hatten, Recovery Diet und ähnliches, geht es natürlich auch darum, dass der Coach natürlich einem da auch hilft und genau weiß, okay, wann habe ich genug gegessen oder wann sollte ich wieder ein bisschen mehr essen, was ich vielleicht in der Phase auch selber noch schlecht beurteilen kann, wenn ich aus der Diät komme, ja, frisch.
Also da auch hundertprozentig stimme ich dir zu, ein guter Coach bringt einen nach der Wettkampfsaison und da würde ich sagen, das ist was, worauf ich in Zukunft auch sehr großen Wert legen würde. Der bringt einen individuell und dann auch mit einer weiterhin engen Betreuung über einen Zeitraum von 4 Wochen, würde ich schon sagen, erstmal durch die gröbste Phase.
Genau.
Und
aber im Endeffekt.
Ja, ich hätte jetzt noch zur Offseason was gesagt. Also ich bin, jetzt kann man sich die Frage stellen, Wettkampfvorbereitung, Postseason haben wir abgehakt im Endeffekt. Offseason, da machen ja viele Athleten ihr Ding, wollen ausprobieren. Manchmal wechselt man auch ein bisschen den Sport oder den anderen Fokus im Training und. Ich persönlich bin ein Verfechter, je nach Zielsetzung, wenn ich ein konkretes Ziel schon habe und möchte das und das und möchte natürlich dann auch in der Wettkampfvorbereitung dann wieder mit einem Coach zusammenarbeiten, dann macht auch die gemeinsame Arbeit in einer Offseason Sinn. Was würde ich da erwarten? Dass ein Coach mit mir konkrete Ziele vereinbart, dass er sagt, bis da und dahin wiegst du das und das. Wir machen dieses Training aus diesen transparenten Gründen, möchte ich erst diese Phase mit dir trainieren, dann diese Phase. Und periodisiert quasi schon das kommende Jahr oder die Offseason mit einem und strukturiert die vor. Das ist ja häufig was, wo viele Athleten dann, da kommen wir gleich vielleicht bei der Eigenregie auch zu sprechen, versagen. Weil die nach der, selbst wenn sie durch die Postseason begleitet worden sind, keine wirkliche Struktur haben, wo soll es hingehen. Und dann kann natürlich sein, dass man nach 12 Wochen wieder aussieht wie der Muffin Man.
wie der Rafa, meinst du?
Nein, um Gottes Willen. Würde ich niemals sagen.
Das schafft er schon, der ist jetzt auch in der Liga. Das wird schon. Nein, aber ich kann vollkommen verstehen, was du meinst. Und ich denke, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt zum, oder ganz gute Überleitung zum nächsten Punkt, eigenorganisiertes Training. Also was sollte man machen? Man sollte sich auf jeden Fall erstmal einen Plan machen, was will ich, wo will ich hin, wofür mache ich das? Und was sollte man wissen, wenn man selber anfängt oder sich selber coachen will? Also ganz klar ist erstmal, man sollte die Übungsausführung können, vor allem von den Grundübungen. Also für mich sind die Grundübungen, ich denke immer, wenn ich ordentlich Bank drücken kann, Military Press, Kreuzheben, Kniebeugen, dann ist einfach, und vielleicht noch bei einer Rückenübung weiß, wie ich meinen Rücken richtig anspreche, dann ist es mir auf jeden Fall auch möglich, andere Übungen leichter zu erlernen und diese Basics sollte ich auf jeden Fall schon mal können. Ich sollte ein gewisses Verständnis für meinen Körper haben, das heißt wissen, wie ich meine Muskelgruppen anspreche und ich sollte bestimmte auch Ernährungsbasics wissen, das heißt, ich sollte mich mit Makronährstoffen, Kalorien etc. ja, auseinandersetzen Weil wenn ich nicht mal erklären kann, wie viel Kalorien Kohlenhydrate haben oder weiß ein Unterschied zwischen Eiweiß und Protein, dann sollte ich vielleicht nicht selber in eine Wettkampfvorbereitung gehen oder vielleicht doch mal jemanden fragen. Es muss ja nicht immer gleich ein Online-Coach sein oder jemand, den ich bezahle. Oft reicht auch einfach, wenn ich mal einen Freund frage oder mir selber dazu Informationen hole.
Ich bin halt auch immer ein Fan davon, also Lesen hilft. Lesen hat uns seit vielen, vielen Jahrhunderten als Menschen weitergebracht und ich halte es nicht für verkehrt, wenn man sich Literatur raussucht und diese liest. Man sollte es natürlich nicht übertreiben. Wir hatten mal auch eine teaminterne Debatte, wo dann auch gesagt wurde, man kann sich dumm lesen und da ist auch natürlich was dran. Also wenn ich gefühlte 46 Bücher zu Hause habe und jeder dritte Autor widerspricht sich, dann bin ich genauso schlau, wie wenn ich mir 46 YouTuber anschaue, die sich alle mit unterschiedlichen Aussagen bekämpfen. Da sehe ich halt die größte Gefahr in der Eigenregie. Man muss eigentlich sehr viel Arbeit leisten im Vorfeld und durch diesen Dschungel durchkommen, um irgendwo an die richtigen, in Anführungszeichen, Informationen zu kommen. Und wenn man da mal so weit ist, dann hat man irgendwann gelernt, viele Wege führen nach Rom. Und dann kommt nämlich das nächste Problem. Ich kann ganz viel lesen, aber ob das jetzt auf mich individuell zutrifft, das ist ja jetzt wieder die Frage. Dass also sehr viel Try and Error ist mit da drin.
Ist auf jeden Fall viel ausprobieren, wobei du sagen musst, Trial and Error hast du auch bei einem Coach. Der muss natürlich auch am Anfang erstmal testen, was passt für dich, was passt nicht für dich. Und wenn du da persönlich, denke ich, eine relativ gute Selbsteinschätzung hast für deinen Körper und dein Körpergefühl und was vielleicht auch das Ganze sehr vereinfacht ist, wenn du deine Fortschritte notierst oder protokollierst, egal ob das nun mit einem Buch ist, ich habe mir oft früher immer einfach ein Heft mitgenommen, wo ich alle meine Gewichte, alle meine Sätze, alles reingeschrieben habe, mein Gewicht in MyFitnessPal getrackt, dann kannst du auch gut verfolgen, wie ging es denn voran, wie ging es denn bei mir persönlich weiter, weil wenn du natürlich immer ins Training gehst, eigentlich nie genau weißt, wie du zu der Zeit trainiert hast, wann es besser geworden ist, wann es schlechter geworden ist, was du gegessen hast, dann wird es natürlich da, das ist natürlich für die Freizeit vielleicht ganz okay, aber mit Wettkampfcoaching hat das dann natürlich wenig zu tun, ne? Und Wettkampfvorbereitung.
Ja, ich denke, es spricht ja auch nichts dagegen, selbst als Wettkampfathlet eine Phase zu haben, in der man sagt, man betreibt Training einfach nur aus Spaß und zu einem gewissen Erholungszweck tatsächlich, dass man auch, wenn man viel gelesen hat, mit seinem Best Buddy ins Gym geht und sagt, heute machen wir Brusttag, wir zerstören uns die Brust oder dieser obligatorische Leg Day, wir krabbeln nachher irgendwie auf dem Zahnfleisch wieder aus dem Studio raus. Da spricht ja nichts gegen, aber da sind wir nicht beim Wettkampfathleten unbedingt.
Genau, beziehungsweise geht es ja jetzt über das, was wir heute reden, ist ja, wenn ich mich wirklich auf einen Wettkampf vorbereiten will, wenn ich auf gewisse Ziele hintrainieren will und eben nicht für den Fall, dass ich das jetzt nur aus Spaß betreibe, beziehungsweise kann der Wettkampfathlet dann wahrscheinlich auch oft einschätzen, wann ist jetzt Spaß, wann kann ich mir auch mal eine Woche Trainingspause gönnen oder zwei, wie wichtig ist mir das jetzt? Und wann zählt es aber zum Beispiel, dass ich jetzt genau das nach Plan mache, was vorgeschrieben ist und dass ich mich genau daran halte?
Persönliche Frage an dich. Wenn ich dich jetzt aus dem Blauen heraus fragen würde, nenn doch mal entweder einen YouTube-Kanal oder Literatur oder irgendetwas, was du einem Anfänger an die Hand geben würdest. Was wären so seine Top 3 oder Top 5? Kannst du dir selber aussuchen.
Meine Top 5. Also ich habe am Anfang ganz viel angefangen, mir verschiedenste Dinge auf YouTube zu schauen und wen ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, einfach um Grundverständnis für viele Dinge zu erhalten, ist Goku Fitness. Der, denke ich, macht da sehr viel gute Infos. Wen ich für die Wettkampfvorbereitung, wo ich mir viel Infos geholt habe, war Matt August. Der hat relativ viel Infos dann auch im Zuge seiner Wettkampfvorbereitung gemacht. Ich hatte mir auch die ganz alten Videos noch von Micha Jan jetzt damals angeguckt und gesehen, auch welche Fehler er gemacht hat. Und wen ich noch empfehlen kann, wer jetzt vielleicht nicht unbedingt für Wettkampfvorbereitung ist, aber um mal zu lernen, wie sein Körper funktionieren kann oder funktioniert, ist Elliot Hals. Strength Camp kennt bestimmt viele, den YouTube-Kanal. Auf jeden Fall mal reinschauen. Da geht es zwar nicht nur unbedingt um Bodybuilding, aber viel darum, wie baue ich einen gesunden Körper auf? Was ist ein gesunder Körper? Was ist funktionelles Training auch? Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie sieht's denn bei dir aus? Und natürlich den Team Aestheticated Blog online und unseren Podcast.
Das soll nicht nur... Soll nicht nur stumpfe Werbung sein, also das tatsächlich im Blog schreiben wir auch immer wieder Artikel. Wir haben ja auch unser Medizinmann im Team, der auch da Sachen mit sicherlich fundiertem medizinischem Background schreibt. Da kann man durchaus mal lesen. Das ist so eine overarching Empfehlung. Es gibt viele gute Blogs und Internetseiten. Eine Seite, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, allumfassend, die umfasst also Blogs, Podcasts, YouTube-Videos und so weiter, ist halt 3D Muscle Journey. Die sind meines Erachtens mit die Speerspitze eigentlich in diesem Science-Based-Bereich. Allerdings muss man einschränkend dazu sagen, die YouTube-Videos sind so spannend wie Knecke beim Schimmeln zuzuschauen. Also da gibt es durchaus Unterhaltsameres und Besseres. Aber da einhergehend, und das wäre meine erste Top-Empfehlung, wäre halt die muscleandstrengthpyramid.com heißen die. Da gibt es einmal für die Trainingslehre und für die Ernährung zwei E-Books, wenn man die sich kauft im Bundle, dann bekommt man auch ein Lifetime-Update. Ich glaube, dieses Jahr bringen die ihre zweite Edition dann auch raus. Also die greifen immer die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse auf. Muss man natürlich sich damit arrangieren, dass es auf Englisch ist. Das wäre also meine erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung, die ich hätte, wäre auf jeden Fall, den Namen sollte man gehört haben, wenn man mit einer Langhantel zu tun hat, Mark Riptow. Ich denke, jeder sollte eigentlich mal Starting Strength gelesen haben. Dann, wenn er das durchgearbeitet hat, weiß er auch, wie eine Kniebeuge, Bankdrücken, Deadlift und Overhead Press aussieht. Und das sind vier von den großen Übungen, die meiner Meinung nach jeder Bodybuilder auch, er muss sie nicht machen, aber er sollte wissen, was er macht, wenn er sie ausführt. Weil selbst wenn ich keine Kniebeugen mehr machen kann, wenn ich es richtig gelernt habe, dann habe ich was gelernt. Und das kann ich bei anderen Übungen wie der Beinpresse auch benutzen.
Ich denke halt, dass diese vier Übungen die Grundlage bilden für alles genau. andere. Also mit diesen vier Übungen kann ich mehr oder weniger fast alle anderen Übungen auch
erlernen. Genau, was dann das, was ich auch noch, also das wäre Muscle Strength Pyramid, Mark Riptow Starting Strength. Und das dritte, ich bin eher der Büchertyp, merkt man schon. Ich habe mit YouTube ist nicht so viel. Wobei ich gleichzeitig noch ein YouTuber, aber was man auf jeden Fall auch lesen sollte, wäre von Mark Riptow Practical Programming. Das ist quasi sein zweites Buch, ein bisschen unbekannter, aber das ist ja was, wo viele Wettkampfathleten auch scheitern, wenn sie in der Offseason selbst sich einen Trainingsplan machen, dann wird halt immer gleich trainiert. Vielleicht macht man mal einen Deload, aber wie man wirklich ein Programming macht, weil man was steigert, da wissen viele nicht, was sie eigentlich machen sollten. Also dafür kann ich das Buch auch auf jeden Fall empfehlen. Und YouTuber, wen ich finde, meiner Meinung nach uneingeschränkt der beste YouTuber, weil er wirklich eine Mischung aus sehr informativen Content macht und auch anschaulichen Content, ist Jeff Nippert.
Okay, bei dir ist alles sehr viel Englisch. Ich muss sagen, dass ich am Anfang gut viel Deutsch geguckt habe und mir natürlich ganz viel verschiedene Sachen und dann irgendwann angefangen habe, okay, zu vergleichen, der sagt das und dann für sich selber das rausgenommen, wo man denkt, dass es am besten wirkt oder wo man selber sagt, okay, das kann ich nachvollziehen, das macht für mich Sinn. Und was mir bei all den Sachen natürlich, wenn ihr mehr der Büchertyp seid, dann lest die Bücher. Ich denke, Bücher und Studien sind immer
gut. Da habe ich noch einen Einwurf, ja. Muss ich machen. Ich bin ja klar, als Englischlehrer sehr viel englische Quellen, aber abgesehen davon, dass es Riptow-Sachen auch auf Deutsch gibt, dann weise ich auf jeden Fall noch hin auf den YouTube-Kanal von Philipp Rauscher. Build by Science heißt der, Logisch Ernährung, müsste ich jetzt nachschlagen, ehrlich gesagt. Der bringt auch das super rüber, es ist aber sehr wissenschaftlich, also muss man sich mit anfreunden, manchen Leuten ist es vielleicht zu trocken.
Genau, das kommt natürlich auch immer darauf an, auf welchem Trainingsniveau oder welchem Wissensstand ihr seid. Sag mal, ab einem gewissen Wissensstand wird es einfach besser, wenn man sich selber das Ganze durchliest oder sehr science-based Videos anschaut. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich schaue mir lieber mehr an, lasse es mal im Hintergrund laufen, nehme dann da ab und zu mal Informationen drauf, schaue mir auch oft gern sonst interessante Kanäle an, die mich auch so ein bisschen entertainen, deshalb zum Beispiel auch mit Ogis, der dann oft auch mal einfach nur so aus seinem Leben erzählt, was ich dann aber doch ganz interessant finde. Und da sollte jeder das für sich finden, was er, wie er am besten daran kommt oder verschiedene Dinge ausprobieren. Ob das nur Bücher sind oder YouTube-Channels und natürlich am besten auch immer mit anderen vergleichen oder mal sich auch andere Quellen einholen. Das heißt, wenn ich jetzt den einen, Markus Rühl, den höre ich, natürlich kann ich mich jetzt in der Markus Rühl-Blase, sage ich mal, aufhalten und dann alles machen wie Markus Rühl, aber ich sollte mich vielleicht dann am Ende, gerade wenn ich ins Natural-Bodybuilding gehen will, doch mal fragen, okay, gibt es vielleicht noch jemanden, der das anders macht als der Markus Rühl? Macht das so viel Sinn? Und immer das Ganze mal gegenchecken. Das heißt, sich auch mal andere Theorien anhören, wie das Ganze funktioniert.
Richtig, also ich muss auch sagen, durch die Wettkampfzeit im Team von Philipp, wo man auch sehr viele sehr, sehr, sehr gute Leute kennengelernt hat, hat man natürlich auch Zugriff zu anderen Sachen. Jeder hat dann so seine Hinweise. Dann zum Beispiel bin ich da mal über den Namen Brian Alsrue gestolpert. Der ist auch eher ein bisschen unbekannt, würde ich sagen, in Deutschland. Never Sate oder so ist sein Instagram-Name. Der hat super Tricks für Kreuzheben, also wenn man oder Kniebeugen, diese Cues, was man so im Deutschen kenne ich das gar nicht, dass man sich so über diese Tipps und Tricks und diese Kleinigkeiten, wie man sich hinstellt und die Füße positioniert und sowas, da hat der aber sensationell tolle Sachen. Oder Alan Thrall von Train Untamed, auch super für die Trainingslehre. Da würde ich immer ein bisschen drauf gucken, wie die Reputation, wie der Umgang ist. Also beste Beispiel ist immer Lane Norton. Ich glaube, das ist im Internet der fieseste Mensch, wenn man irgendwie sieht, wie der schreibt. Der brüllt alles nieder und ist nicht gerade höflich zu Leuten, aber Lane Norton ist auch, ne, das ist quasi der Eric Helms ausgebildet hat, wenn du so willst. Ja, also ich denke, da gibt es genug.
Es gibt genug Quellen, es gibt aber auch genug Scheißquellen. Und wie gesagt, schaut euch das immer mal aus verschiedenen Perspektiven an, gerade am Anfang, schaut euch verschiedene an. Fragt euch immer, macht das Sinn? Kann ich das so nachvollziehen? Und oft komme ich mit einer wissenschaftlichen Studie oder so, komme ich einfacher oder an, ja, die Informationen sind oft, ich würde jetzt sagen, richtiger, auch wenn es das so nicht gibt. Aber da ist die Chance, dass ich an schlechte Informationen komme, denke ich, wesentlich geringer, wenn ich mir eine wissenschaftliche Studie anschaue, anstatt wenn ich mir die Meinung von einem YouTube-Star oder ähnlichem anschaue.
Wenn ich die Studie richtig lesen kann, das müsste man noch einschränkend dazu sagen.
Ja, natürlich, ja.
Gut, aber ja, auch der Hinweis vielleicht nochmal an der Stelle, wenn man den größten Stoffi hat, der einem erzählt, dass man den Thunfisch-Shake jeden Tag trinken soll oder irgendwie sowas, da sollte man sich einfach Gedanken drüber machen, warum bestimmte Dinge für jemanden funktionieren, der auf leistungssteigenden Substanzen trainiert und wie das funktioniert für jemanden, der das nicht macht. Und dafür hilft halt die Wissenschaft, weil sie für die generelle Bevölkerung natürlich Aussagen trifft, die erstmal in der breiten Masse zutreffen, aber auch nicht für jeden Einzelnen zutreffen müssen. Ja.
Natürlich.
Ich glaube, wir haben relativ viel besprochen.
Wir hoffen, es war was für euch dabei und ich denke, wir können abschließend nochmal erklären oder was sind Vor- und Nachteile von Coaching und natürlich auch Vor- und Nachteile vom eigen vorbereiteten Training. Willst du vielleicht mal anfangen, weil du natürlich mit Coaching mehr Erfahrung hast und deshalb da besser die Vor- und Nachteile dir persönlich auch erfahren hast, was es bedeutet, gecoacht zu werden.
Ja, hat aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil wir dann doch wieder deutlich länger gesprochen haben, als das immer der Plan ist bei uns beiden, Quasselbacken. Also ich denke, Vorteile von einem Coaching sind natürlich, wenn man lange mit einem Coach zusammenarbeitet, der kennt einen gut, der weiß auch ziemlich genau, wie er in Situationen zu reagieren hat. Ein guter Coach, und da haben wir die verschiedenen Kriterien ja auch durchgesprochen, weiß auch immer individuell auf seine Klienten zu reagieren und kann dann natürlich in eine immense Hilfe sein, je näher man sich einem Wettkampf an einem Wettkampf befindet. In der Wettkampfvorbereitung macht ein Coach unserer Meinung nach Sinn, weil man irgendwann den Bezug zu Realität verliert und er kann einen runterholen. Nachteil von einem Coach ist sicherlich auch der Preis. Aber das geht damit einher, dass man für eine Dienstleistung muss man bezahlen. Das ist mir umsonst geschenkt. Dann ist natürlich auch die Frage der Selektion, wer ist gut, wer ist nicht gut. Man kann also schnell auch an den Falschen geraten. Sicherlich ist auch ein Problem beim Coach, an welchem Punkt sollte ich ein Coaching beenden? Das ist vielleicht eine Sache, wo viele sagen, ich mach's doch noch weiter und doch noch weiter und sind eigentlich nicht zufrieden oder würden sich was anderes vorstellen. Ja, und ansonsten, das Problem beim Coach könnte höchstens noch sein, ich überlege. Ja, wenn ein Coach halt eben genau das nicht macht, was wir von einem guten Coach erwarten, ne? Wenn er nicht individuell ist, wenn er an dir alles austestet, was er immer schon mal austesten wollte, du im Endeffekt so ein Meerschweinchen für den bist und kein wirklicher Coachie.
Oder vielleicht auch genau das Gegenteil, wenn er nur ein sehr eingeschränktes Sichtfeld hat, seine Weise des hat, das Ganze zu machen. Und wenn das für dich nicht funktioniert, dann funktioniert das für dich nicht. Und wenn er dann da nicht sagt, okay, wir müssen hier was anderes ausprobieren, dann kann das genauso ein Nachteil sein.
Genau.
Würdest du dir jetzt persönlich zutrauen, jemanden zu coachen?
Ja und nein. Also ich würde es mir schon, es macht mir, glaube ich, Spaß, mit Leuten zusammenzuarbeiten, und ich würde mir es schon zutrauen. Ich würde aber versuchen, sehr transparent mit meinem Coach hier umzugehen, und auch bei Dingen, wenn ich ehrlich nicht weiß, was da besser ist, würde ich das auch sagen. Und da kommt man vielleicht an seine Grenze. Und ich weiß nicht, ob man kann nicht bei jeder dritten Frage sagen, weiß ich nicht. Dann macht man sich irgendwann unglaubwürdig. Aber zutrauen würde ich es mir, glaube ich, schon.
Ja. Auch bis zum Wettkampf, bis zum Ende?
Ja, wenn schon, denn schon. Full Monty.
Wenn dann ganz, genau. Dann haben wir noch Vor- und Nachteile von Eigenregie. Also natürlich Vorteil und Nachteil gleich in einem. Ganz am Anfang ist natürlich, ich muss mir sehr viel Wissen aneignen. Ich muss immer wieder nachlesen. Und das ist natürlich auf der einen Seite ein Nachteil, weil ich natürlich da extrem viel Zeit verschwende, die sonst mein Coach für mich sozusagen aufbringt, um mir die Information komprimiert rüberzubringen. Der Vorteil ist natürlich, ich habe mir danach das Wissen alles selber angeeignet. Ich weiß genau, wo es herkommt, und ich habe ein sehr fundiertes Wissen, auf dem ich aufbauen kann. Ich lerne meinen Körper sehr gut selber kennen auch. Ich weiß genau, wie er reagiert. Das mache ich natürlich sonst auch, aber hier achte ich einfach vielleicht etwas bewusster darauf, warum oder wie ich das Ganze handhabe, wie mein Körper reagiert. Und ich kann natürlich am Ende sagen, ich habe das selber gemacht, ich habe das selber geschafft, was vielleicht auch psychologisch ein Effekt sein kann. Zum Beispiel war es zum Beispiel bei mir so. Und du bist natürlich eigenverantwortlich für das, was du machst. Das heißt, du kannst, wie wir vorhin schon gesagt haben, an einen falschen Coach geraten. Das kann dir bei dir selber im Prinzip nicht passieren. Du kannst zwar an die falschen Quellen geraten, ja, aber am Ende kannst du bei einem Wettkampf oder ähnlichen, kannst du niemanden dafür verantwortlich machen, wie du abgeschnitten hast. Du kannst allerdings auch, wenn du jetzt schlecht abgeschnitten hast, allerdings, wie gesagt, kannst du auch sagen, ich habe es selber gemacht, ich habe das selber geschafft, und sehe ich als großen Vorteil. Und natürlich, was wir oben schon gesagt haben, ist, du sparst dir extrem viel Geld. Also je nachdem, wie viel dein Coaching kostet und wie viel du monatlich zur Verfügung hast, gerade als Student oder Auszubildende, ist das natürlich immer so eine Sache. Oder wenn du noch zur Schule gehst oder ähnliches, musst du immer schauen, wie viel ist dir das Ganze wert, wie viel kannst du dafür entbehren. Und man sollte halt immer schauen, dass der Großteil der Leute für uns Bodybuilding ein Hobby ist, und das sollte das restliche Leben nicht zu sehr beeinflussen. Genau. Nachteil ist natürlich all das, was wir vor uns gesagt haben. Diese individuelle Vorbereitung musst du natürlich alles selber machen. Du musst sehr viel Zeit investieren. Du machst bestimmt auch viele Fehler selber, die dir dein Coach sagen könnte, okay, die hättest du nicht so brauchen machen müssen. Und du hast natürlich auch gerade am Ende der Wettkampfdiät nicht immer eine objektive Sicht. Das heißt, der Coach, der kann dich noch objektiv beurteilen. Du machst dann, wie gesagt, vielleicht Kurzschlussreaktionen oder ähnliches, alles, was wir oben besprochen haben. Und das ist natürlich mit einem Coach wesentlich einfacher, oder der dann halt auf dich Acht gibt.
Ja, ich denke, was man da noch hinzufügen kann, vielleicht beim Positiven von der Eigenregie ist, und das geht ein bisschen einher mit dem, was wir eben gesagt haben zum Coaching, du entscheidest dich aus der Summe der Materialien, die du hast, für eine Sache, und die ziehst du dann auch bitte durch. Also nicht dieses Program-Hopping nach 6 Wochen, oh, ich mach das nächste, nach 6 Wochen das nächste. Das würdest du beim Coach ja auch nicht machen. Du würdest ja auch nicht alle 4 bis 6 Wochen den Coach wechseln, weil du mal was Neues ausprobieren willst. Der Vorteil liegt dann auf der Hand, dass, was du gesagt hast, du erfährst dich selbst und deinen Körper besser, und du kannst es besser einschätzen, weil du kannst mit dem Coach super zusammenarbeiten. Wenn du den aber immer belügst und sagst, nö, alles super, dir tut aber alles weh, dann kann der Coach natürlich auch nichts anderes machen als das, was er dann denkt, was er machen kann. Genauso ist natürlich, wenn du alles Mögliche liest und sagst, ich mach das jetzt, und hast dann irgendwann mal erfahren, was deine Belastungsschwelle ist, was dein Volumen, Maximum Recoverable Volume ist, mit dem du deinen Oberkörper trainieren kannst, und dann bist du wesentlich individueller. Das auf jeden Fall.
Genau. Beziehungsweise weißt du natürlich auch schon, du kennst dich, seit du begonnen hast mit Trainieren. Und oft, wenn du dir einen Coach erst vor der Wettkampfvorbereitung holst, zum Beispiel ganz kurz davor oder erst mitten in der Vorbereitung schon, dann kennt der natürlich deinen Körper weit nicht so wie du und kann dir dann natürlich auch schlecht noch Tipps geben, was du besser machen solltest oder eher oder was du eher lassen solltest. Entsprechend ist es da vielleicht ganz gut, wenn man sich da genug Zeit nimmt, auch mit seinem Coach, sich vorher gemeinsam vorbereiten, sich kennenzulernen, damit der einfach auch, je mehr Informationen er über dich hat, desto besser kann er dich natürlich am Ende auch coachen. Deshalb auch, wenn ihr einen Coach habt, immer ehrlich sein, alles ehrlich sagen, auch wenn mal was nicht passt, weil nur so kann man es besser machen. Dann denke ich, war es das von uns diese Woche wieder?
Ich glaube, wir haben unseren Zeitrekord wieder überschritten.
Genau. Und wie gesagt, wenn ihr noch Fragen, Anregungen habt, haut es in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder halt direkt bei uns im Blog. Schreibt uns einfach an und wir hoffen, es hat euch gefallen, dass diesmal mit der Audioqualität etwas besser war. Und wir freuen uns dann, euch nächste Woche wieder bei uns zu haben und mal sehen, was wir uns dann für ein Thema ausdenken. Ja,
oder ihr habt uns Kommentare dagelassen und wir reagieren auf eure Wünsche. Insofern gehabt euch wohl.
Sehen wir uns dann. Genau.
Ciao.
Ciao.